Der Diplom-Ingenieur Elmar Brohl war unter anderem Baudirektor in Marburg und schrieb für die Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur im Band 3 einen Aufsatz zur Stadtentwicklung unter dem Baudezernenten Adolf Brent 1954 bis 1966, in dem die Geschichte der Stadtautobahn zur Sprache kam. Herr Brohl, in den 1950ern kam die Planung für die neue B3, der sogenannten Stadtautobahn, kräftig in die Gänge. Warum war das eigentlich notwendig geworden?
Notwendig geworden war das, weil die Prognosen für die Verkehrsentwicklung in Marburg solche Ergebnisse zeigten, dass die alten Straßen in der Stadt überhaupt nicht mehr belastbar wären. Und dazu kam noch die Planung der Autobahn, der sogenannten HaFaBa, also Hamburg-Frankfurt-Basel, die ja im Krieg angefangen worden war und dann über Alsfeld realisiert worden war. Und in dem Zusammenhang gab es natürlich schon Fragen, was den Anschluss von Marburg anging. Und damit die Frage, ob die B3, die bis dahin ja in der Stadt lag, Krummbogen, St. Joos, also ganz verwinkelte Situation, ob das für ausreichend wäre für die nächsten voraussehbaren Jahrzehnte.
1960 betrug die Verkehrsbelastung auf der B3 8.000 Fahrzeuge pro Tag. 1980 waren es schon 18.000 und im Jahre 2005 waren es bereits 38.000 Fahrzeuge pro Tag. Dazu mehrere Fragen. Als erste, warum hat sich die Verkehrsbelastung auf der B3 zwischen 1980 und 2005 noch einmal mehr als verdoppelt?
Das hängt natürlich auch mit der Öffnung nach Osten zusammen. Das ist ja eine Ost-West-Strecke, die wir hier haben. Nach der Wende hat sich, wissen wir ja alle, hat sich vor allem der Lkw-Verkehr entwickelt in einer unvorstellbaren Weise, wie man es bis dahin nicht hatte voraussehen können. Und im Übrigen, der Ziel- und Quellverkehr bezogen auf unsere Stadt hat ja auch zugenommen, erheblich zugenommen.
Sie schreiben, dass der Anteil des Durchgangsverkehrs an der Verkehrsbelastung der B3 in 1963 nur bei 27% gelegen habe. Kurze Definition von innerstädtischem Verkehr und Durchgangsverkehr bezogen auf die Marburger Situation. Fahre ich innerhalb der Stadt von Punkt A nach Punkt B, ist das innerstädtischer Verkehr, das ist klar. Fahre ich von Kassel nach Frankfurt an Marburg vorbei, ist das Durchgangsverkehr, soweit auch klar. Wie ist es aber, wenn ich sagen will, von Michelbach oder von Sanau zur Stadt Marburg fahre, nach der Stadt Marburg fahre und über die B3 fahre? Ist das dann innerstädtischer Verkehr oder ist das dann Durchgangsverkehr?
Das ist Ziel- und Quellverkehr, der sich auf Marburg bezieht, also innerstädtischer Verkehr.
Das wäre innerstädtischer Verkehr.
Und deshalb ist der Anteil so hoch. Nicht?
Das heißt, es wäre auch eine Möglichkeit, über den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs die Dörfer ringsum besser anzubinden, um eine Verkehrsminderung zu erreichen.
Theoretisch schon, wenn die Verkehrsdichte es hergibt, dass der Nahverkehr so verstärkt werden kann. Aber gerade vor kurzem stand es in der Zeitung, dass unser Nahverkehrsunternehmen auch nicht glaubt, dass die Personenzahl es hergibt, mehrere Linien dichter nach Marburg zu schicken.
Ihre Zahlen für die Verkehrsanteile auf der B3 gelten ja für das Jahr 1963. Zur Erinnerung, Anteil des Durchgangsverkehrs 27%. Gibt es dazu eigentlich auch neuere Untersuchungen, wie sich das heute darstellt?
Gibt es mit Sicherheit, aber das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müsste man bei der Straßenverkehrsbehörde bzw. beim Landesamt für Straßenbau mal nachfragen. Die messen das ja ab und zu alle paar Jahre.
Back to history. Ursprünglich war im Bereich der Bahnhofsbrücke ja ein Kreisverkehr vorgesehen. Davon nahm man wieder Abstand nach einer Verkehrszählung. Und jetzt geschieht etwas Erstaunliches. Das Landesamt für Straßenbau schlug erstmalig im Dezember 1957, dann im Januar 1958, im Mai 1959 und schließlich im November 1960 die Tieferlegung der B3 vor, wozu, wie wir es ja heute wissen, es ja nicht gekommen ist. Warum hat das Straßenbauamt diese seine Pläne denn nicht weiterverfolgt?
Das hätte ich auch gerne gewusst, als ich die Recherchen gemacht habe, aber es gibt dazu keine Unterlagen. Es ist auch merkwürdig, dass bei den Landesbehörden relativ wenig Material vorhanden war, was die Frühgeschichte angeht. Das meiste Material, was ich da gefunden habe zu dieser Fragestellung, was die Entwicklung von 1910 angeht, das sind Unterlagen, die wir hier bei der Stadt hatten. Bei den übergeordneten Dienststellen war dazu gar nichts mehr vorhanden, sondern eigentlich nur der Planfeststellungs, das, was mit der Planfeststellung für den Bau der B3 in den 60er Jahren zusammenhängt. Das ja, aber davor fast nichts.
Haben Sie dazu eine Vermutung, warum das so ist?
Das wird so sein, dass wir, wie das bei allen Dienststellen, Behörden geht, wenn ein Verfahren abgeschlossen wird, wird all der Papierkram, von dem man meint, der würde nicht wieder gebraucht, weggeworfen. Er hat ja mit der Planfeststellung nichts zu tun. Die Planfeststellung ist die eigentliche Urkunde. Das kann man natürlich nicht wegwerfen, alles was dazugehört. Das hat ja rechtssetzenden Charakter. Das wirft man nicht weg. Aber all das, was so an Vorgesprächen, an Geplänkel rechts und links der eigentlichen Überlegungen abgelaufen ist, das wird man weggeworfen haben. Mhm. Aber das kann ich mir nicht erklären.
1960 wurde nun das Ingenieursbüro Schwebel mit der Linienführung der B3 und der Gestaltung der Knotenpunkte beauftragt. Das übernahm im Wesentlichen die Linienführung aus dem Flächennutzungsplan von 1958, also durch die Afföllerwiesen und über den Krummbogen. Ingenieur Schwebel argumentierte gegen aufkeimende Kritik daran, die geplante Trasse zerschneide die Stadt nicht, da ihr historischer Kern weit entfernt liege und Straßenlärm könne grundsätzlich nur durch Verkehrsverbote ausgeschlossen werden. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Tja, von heute gesehen kann man das überhaupt nicht begreifen. Man kann auch nicht begreifen, dass im weiteren Verfahren, was die Höhen- oder Tieferlegung angeht, argumentiert wurde. Ja, das wäre ja fantastisch, wenn man über die Autobahn führe und dann den Blick auf die Altstadt hätte. Bei der Tieferlegung im Tunnel sähe man nichts davon. Natürlich ist das richtig, das stimmt schon, aber das kann ja nicht die Aufgabe einer Straßenverkehrsmaßnahme sein, nicht? Ja, das ist im Grunde, was der Schwebel vorgetragen hat, das war damals die Argumentation der Zeit. Das ist alles, was wir sagen, ist zeitbedingt.
Die FDP forderte damals eine Umgehungsstraße jenseits der Lahnberge. Wäre das nicht eine Lösung gewesen?
Nein. Nein, das ist im Verfahren auch deutlich gemacht worden, das haben auch alle Politiker erkannt. Wenn die Umgehungsstraße jenseits der Lahnberge gebaut worden wäre, hätte dieselbe Straße wegen des hohen stadtbezogenen Verkehrs auch nochmal vierspurig in der Stadt gebaut werden müssen. Entweder da oder an anderer Stelle, aber mitten in der Stadt. Nein, das ist schon richtig. Um die B3 in dieser Lage oder eine solche vierspurige Strecke in dieser Lage wären wir nicht drum herum gekommen. Egal, wo eine übergeordnete Verkehrsstraße gelegen hätte. Nur ob sie in der, bezogen auf die Höhe, so und mit diesen Anschlüssen hätte gemacht werden müssen, das ist eine ganz andere Frage.
Ja, dazu kommen wir noch weiter, denn die Planung des Ingenieurs Schwebel sei ja für den Bahnhofsbereich eine Hochstraße vor, wie wir sie ja jetzt auch haben. Genau. Dagegen gab es nun Proteste vorneweg. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein unter Dr. Georg Rumpf. Er forderte, und damit wären wir zurück in der Gegenwart, angesichts der schwierigen Topografie die Ausschreibung eines Wettbewerbs zur Findung der besten Lösung. Die Stelzenstraße wäre es für ihn schon mal nicht, da damit die Schönheit des Marburger Stadtbildes beeinträchtigt werde, worüber sich ja heute fast ganz Marburg einig ist. Warum wurde dieser Wettbewerbsvorschlag denn seinerzeit nach nicht aufgegriffen?
Tja, gibt es keine Hinweise in den Akten. Ich nehme an, der damalige Oberbürgermeister Gassmann hatte Interesse daran, möglichst schnell eine Hauptverkehrsstraße gebaut zu bekommen, weil ja auch der Bund die Finanzierung zugesagt hatte. Und jedes Wettbewerbsverfahren hätte natürlich die Entscheidung verzögert. Wettbewerbsverfahren dieser Art hätte Monate, vielleicht ein ganzes Jahr sogar gedauert, bis die Aufgabe erstellt ist, die Büros ausgesucht sind, die Arbeiten machen, dann der Wettbewerb und die Entscheidung getroffen ist. Wir haben ja jetzt gerade den Wettbewerb für den Umbau der Synagoge als Gedenkstätte laufen. Gestern war das Sitzung des Preisgerichts. Tja, die Vorbereitung dazu mit allem drum und dran hat ein ganzes Jahr gedauert.
Haben sich eigentlich viele Marburger Bürgerinnen und Bürger für solch eine Idee eingesetzt damals?
Ich habe den Eindruck, dass die Bürgerschaft die Zusammenhänge nicht richtig verstanden hat. Was das für Konsequenzen hat, diese aufgeschilderte Strecke. Es sind sicherlich etliche engagierte Bürger hervorgetreten, wie Rumpf, ganz hervorragender Mann in dem Zusammenhang, auch das Landesamt und ein paar Kliniker schon, aber das waren eigentlich mehr die Akademiker in dieser Stadt. Die eigentliche Bürgerschaft, die gestandene Bürgerschaft, die stand hinter Gassmann. Die wollte möglichst schnell die Straße haben, damit dieses Chaos an den Schranken aufhörte und die irre Belastung auf den Straßen, die damals, können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, auf den Stadtstraßen herrschte.
Das können wir uns tatsächlich heute nicht mehr vorstellen. Also damals hieß Marburg, glaube ich, sogar Stadt der Schranken. Können Sie das
Marburg an die Schranken.
Für die vielen Marburger und Marburgerinnen, die das nicht mal miterlebt haben, können Sie das vielleicht mal kurz erklären, die Situation?
Ich kenne die Situation ja auch nicht. Ich bin ja 74 gekommen. Ich habe das nicht mehr erlebt. Ich habe das nur von allen, von vielen, vielen Leuten gesagt bekommen, wie furchtbar das gewesen sein muss, dass man da eine Minute an der Schranke steht, was sind 5 Minuten. Eine Minute regt uns ja heute schon auf, wenn wir an der Ampelanlage als Fußgänger stehen. Aber damals stand man bis zu 20 Minuten an der Schranke an der Kasseler Straße. Das muss ja wirklich schlimm gewesen sein. Und der ganze L-Verkehr stand ja dahinter, bis dann die Straße geräumt war. Also wenn da an der Kasseler Straße 20 Minuten die Schranke runter war, das würde doch bedeuten, dass weit bis in die Bahnhofstraße hinein alles zugestaut war mit Fahrzeugen.
Ja.
Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
Die beschlossene Führung jetzt der B3 hatte auch Konsequenzen für die Bauten der Universität am Krummbogen, also der heutigen philosophischen Fakultät. Welche waren das?
Die Fläche, die zunächst für die Erweiterung der Universität vorgesehen war, die reichte ja von der Eisenbahn bis an die Lahn. Und da durch den Bau der B3 in dieser Form wurde mehr als ein Drittel der Fläche für die Universitätserweiterung abgeschnitten. Das hat dann zur Konsequenz, ist ja klar, wenn das Volumen, Gebäudevolumen untergebracht werden muss, dass es dann nicht mehr in dieser Fläche, also mit niedriger Überbauung untergebracht werden kann, sondern muss in die Höhe gehen. Zum Schluss sind dann diese bis zu 40 Meter hohen Baukörper dann entstanden.
1965 sprachen sich die Universität und das Kultusministerium wegen der Lärmbelästigung der Hochstraße für das Klinikum und für die neuen Institute am Krummbogen gegen die Hochstraße aus und verlangten die Tieferlegung der B3 nach den Vorschlägen des Diplom-Ingenieurs Ludwig Müller. Wie sahen denn dessen Pläne aus?
Das war der Erste, der die Tieferlegung konkret mit technischen Plänen belegt hat, dass es möglich wäre. Das ist ein kluger Mann gewesen, der hat das Rüttelpfahlsystem erfunden. Bohrpfähle, das sind Eisenträger, sage ich mal vereinfacht gesagt, die mit großen Hammerschlägen, mit Rammen in die Erde reingetrieben werden. Das gibt bei jedem Schlag dann Erschütterungen auf die Gebäude rechts und links. Enorme Erschütterungen. Da wackeln nicht nur die Scheiben, klären die Gläser auf den Tischen. Es gibt auch Risse an den Gebäuden. Und der hat ein System erfunden mit ähnlichen Eisenträgern, die in Vibration versetzt werden und dann langsam gedrückt werden. Das geht bei kiesigem Untergrund, bei Felsen natürlich nicht. Ohne Erschütterung für die Gebäude. Hochintelligentes System, hat er Patent drauf gemacht, das dann, der kommt vom Eisenbahnbau her, der hatte das erfunden in dem Zusammenhang. Das ist dann weiterentwickelt worden, das wird auch heute noch angewendet, dieses System, wo der Boden es zulässt. Wäre da möglich gewesen. Damals hat man gesagt, jo, dann gibt es Schäden, so schwerwiegende Schäden an den Gebäuden durch die Erschütterung, aber sein System hätte das nicht zugelassen. Das ist genau dasselbe wie, wir hatten mal vorgeschlagen im Bauamt vor vielen, vielen Jahren, ja einen Tunnel von Kreissparkassenparkplatz bei Ahrens gegenüber unter der Barfüßerstraße herum bis zum Pilgrimstein zu bauen. Also richtig ein Tunnel, das war der Bauausschuss, hat es auch in Wertheim besichtigt, da gab es sowas Ähnliches. Ja, auf einmal kam die Argumentation von Seiten der Bürgerschaft, ja, die Häuser würden dann in die Baustelle in den Tunnel reinfallen. Ja, das ist natürlich, wenn solche Schreckgespenster aufgebaut werden, dann ist natürlich jede Diskussion sinnlos. Da können Sie mit den Leuten nicht mehr reden. Dasselbe ist damals so passiert.
Ist das eigentlich schon mal gemacht worden, nach der Verfahrensweise von Ludwig Müller, die Sie hier geschildert haben?
Ja, viel.
Ach, also es gab Beispiele dafür?
Wird auch heute noch gebaut. In der ganzen Welt wird das System weitergebaut.
Aber gab es 1965 auch schon Beispiele dafür?
Ja, sicher. Er hat auch seine, im Ruhrgebiet gab es, er hat ja seine Beispiele gehabt, er hat ja Vorträge gemacht, hat er seine realisierten Beispiele vorgeführt.
Wie sah das übrigens jetzt genau aus mit der Planung von dem Ludwig Müller? Sollte eigentlich der gesamte Neubau der B3 untertunnelt werden, also vom Bahnhofsbereich bis wohin?
Ja, vom Afföller bis in den Bereich der Türme, wobei die Länge natürlich gleichgültig war. Das Problem war ja die Bahnhofstraße. Wenn man es gebaut hätte, hätte man es gescheiterweise natürlich auch bis hinter Weidenhausen machen sollen. Aber darüber ist ja gar nicht diskutiert worden. Der eigentliche Knackpunkt war ja die Fläche vor der Bahnhofstraße. Diese Hochstraße, die das Stadtbild ja ganz empfindlich beeinträchtigt, wenn man sieht es ja, das Schreckbild ist ja jedem Marburger bekannt, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt und da diese Hochstraße sieht mit den vorbeirauschenden LKWs und dahinter die Elisabethkirche. Katastrophe ist gar kein Ausdruck für das, was da passiert ist. Nein, das ganze, der ganze Querschnitt, so wie er heute da ist, mit den vier Spuren, sollte eine Etage tiefer gelegt werden.
Also das auch wäre möglich gewesen. Also auch am Krummbogen, womit die Lärmbelastung für die Philosophische Fakultät geringer gewesen wäre und so weiter.
Wäre.
Nochmal gefragt, warum ist das denn nicht mal diskutiert worden, richtig?
Das ist diskutiert worden. Aber es gab dann zwei Argumente. Einmal von Gassmann das Argument, das dauert länger, die Planung, es wird teurer. Und dann fliegen wir statt Marburg aus dem Förderprogramm für dieses oder das nächste Jahr heraus. Klar, damit, mit diesem Argument hat er die Bürgerschaft, die Stadtverordnetenversammlung erschlagen, weil, wie ich vorhin schon sagte, das Bedürfnis nach einer Änderung dieser Verhältnisse so dringend war, dass man nicht mehr warten wollte. Und das andere waren die Kosten. Natürlich sind damit mehr Kosten verbunden, aber von heute her gesehen, sind das natürlich lächerliche Größenordnung. Wäre auch damals natürlich finanzierbar gewesen. Aber es gab eine unheilige Allianz, muss man sagen, mit zwischen Landesstraßenbauverwaltung und unserem Oberbürgermeister. Die paar Stimmen in der Stadtverordnetenversammlung, die anderer Meinung waren, die gingen unter.
Was halten Sie denn eigentlich heute von dem von der CDU mitgetragenen Vorschlag der Marburger Linken, einen Ideenwettbewerb zum Verschwinden der Stadtautobahn auszuschreiben und dafür 100.000 Euro in die Hand zu nehmen?
Tja, was will man damit erreichen? Wenn die Geisteswissenschaften da blieben, aber die Entscheidung ist ja schon getroffen worden, wenn die da blieben, dann finde man auch Mitstreiter auf der Seite der Universität oder der Kultusverwaltung. Aber die haben ja schon entschieden, dass sie da rausgehen. Und was dann mit den Türmen wird, weiß zwar der liebe Gott nur, die Stadtverordneten auch nicht, und wer weiß, was daraus überhaupt werden wird. Es ist also keiner da, der mitzieht. Natürlich wäre es denkbar, aber ich weiß auch nicht, wie man das realisieren soll. Denn stellen Sie sich mal vor, es wird die Strecke tiefer gelegt. Soll tiefer gelegt werden. Diese Brücke besteht aus einem Teil. Sind also nicht zwei Brücken, wie zum Beispiel jetzt bei der Nähebrücke, sind es ja zwei Brücken, die nebeneinander stehen. Wenn eine kaputt ist oder repariert werden muss, kann man den Verkehr auf die andere Seite überleiten. Das ist ein Körper, das können Sie nur in einem Stück abbrechen. Dann haben wir die Verhältnisse in Marburg an den Schranken wieder. Da geht in Marburg überhaupt nichts mehr. Wo sollen die 38.000 hergeleitet werden? Durch die Bahnhofstraße, die Georg-Vogt-Straße? Über Pilgrimstein oder wo?
Das müsste ja ein Teil des Ideenwettbewerbs sein, wie man solche verkehrstechnischen Probleme
das dann kann man nicht lösen.
Sie halten das für ganz unrealistisch.
Schön wäre das natürlich, wenn man das macht, aber ich weiß nicht, wie man das realisieren soll. Das ginge nur, wenn man eine Tieferlegung nicht da baut, wo sie heute ist, wo die Straße heute liegt. Dann muss sie an eine andere Stelle legen. Das muss man aber erstmal finden, wo das denn sein soll.
Halten Sie es denn für möglich, dass vielleicht, wenn die klugen Köpfe sich versammeln bei diesem Ideenwettbewerb, dass vielleicht jemand auf eine Lösung kommt, wie Weiland, Herr Ludwig Müller, ja auch auf eine Idee gekommen ist?
Ja, das war nur das technische System. Die Lage war klar, auch für Müller klar, dass an dieser Stelle die Verbindung sein musste. Nur die technische Frage, ob sowas baubar ist, in der Nähe der Lahn, und daneben ist ja gleich an der Ecke ist ja das Hotel Waldecker Hof, also diese Bebauung da, ob die unter der Baumaßnahme leiden würden. Er hat dann nachgewiesen, dass er nicht der Fall. Wäre das also gehen würde, technisch möglich wäre, zwar mit Mehrkosten. Hier ist es nicht allein dieses Problem. Technisch ist, wenn man den Kanaltunnel bauen kann mit 38 Kilometer Länge, kann man doch wohl so ein lächerliches Ding hier in Marburg bauen. Das ist nicht das Problem.
Das hier spreche aber wieder für den Ideenwettbewerb.
Ja gut, hier stellt sich die Frage, wie man denn während der Bauzeit, die Bauzeit, das sind 3 Jahre oder sowas, wie man in dieser Zeit das Problem bewältigen könnte. Weil man nicht an der Stelle bauen kann. Das geht nicht.
Ja, Herr Wohl, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ja.